Einen schönen guten Abend und ich danke dem Chor noch einmal ganz herzlich für die so passenden Lieder. Das Lied habe ich früher auch im Singeteam in der Bibelschulzeit mitsingen dürfen und da hätte ich tatsächlich mitsingen können, lieber Michael, das hätte ich noch hinbekommen. Nun, ich wurde gebeten, einiges zu meiner Person zu sagen und das soll so verstanden werden, dass es vielleicht wichtig ist zu wissen, wer zu euch redet, aber natürlich wichtiger ist, wer zu mir geredet hat, und das war mit 18 Jahren, da war ich in einem katholischen Internat, aber ich gehe ein bisschen zurück. Ich wurde geboren in einer Familie als siebtes Kind von 9, die katholisch geprägt war. Zwar mein Vater evangelisch oder lutherisch geprägt, aber davon war nicht viel mitzubekommen, denn wie das so ist beim Mischehen, ich denke, das ist heute noch so, dass die Kinder dann auf jeden Fall katholisch erzogen werden mussten. Und das bedeutete, dass wir als Kinder alle durch die Bank in ein katholisches Internat gekommen sind. Ja, da war ich einige Jahre und dann begann ich verschiedene Bücher zu lesen, weil ich wissen wollte, wozu lebe ich überhaupt. Das war mir nicht so klar geworden. Und dann begann ich irgendwann in der Bibel zu lesen, machte erstaunliche Entdeckungen und kam durch das Bibellesen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Hatte dann so manche Gespräche mit dem Internatsleiter, der auch Priester war, der auch mein Religionslehrer am Gymnasium war. Und es kristallisierte sich dann aber in einem weiteren Gespräch klar heraus, dass ich offensichtlich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass die Bibel allein die Autorität für Glauben, Leben und Denken ist. Und das habe ich auch unmissverständlich dem, mit dem ich das Gespräch führte, gesagt. Und er sagte dann, nachdem er mir auch erklärt hat, wie das zusammenhängt in der katholischen Dogmatik mit dem Papsttum, dem kirchlichen Lehramt und der Tradition und der Bibel, dass also die Kirche über der Bibel oder der Auslegung der Bibel regiert und sie bestimmt, habe ich ihm widersprochen. Und ich war ja nicht sehr belesen zu dem Zeitpunkt, aber Tage zuvor hatte ich das Wort aus dem 2. Timotheusbrief gelesen, wo Paulus einfach so sagt und schreibt, denn Gottes Wort ist nicht gebunden, nicht gekettet, genau übersetzt. Und das fiel mir in diesem Moment ein. Und das habe ich diesem Theologen dann so gesagt und sagte, nein, die Kirche muss sich dem Wort Gottes unterwerfen, denn Paulus sagt, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und dann sagt er, nein, Eberhard, das ist andersrum. Da sage ich, doch, es ist so, die Bibel ist die Autorität in sich und sie ist die Autorität über alle Menschen. Gottes Wort kann nicht gebunden, nicht gekettet werden. Und dann sagte er mir, wenn du das so glaubst, bist du durch das, was du gesagt hast, exkommuniziert. Ich war dann etwas erstaunt, aber sagte dann oder fragte dann, war es das jetzt? Dann sagte er, ja, das war es jetzt. Dann sagte ich, gut, dann war es das jetzt. Und damit war das Gespräch auch beendet. Und damit war aber auch klar, ich hatte mich innerlich in dieser Auseinandersetzung, in diesem Gespräch positioniert und habe das dann erst realisiert, was Luther ja in seinem Lied mal so geschrieben hat, ein Wörtlein kann ihn fällen. Nun, für mich ist da die ganze kirchliche Lehre in sich zusammengefallen, weil ich verstanden habe, in dem Moment auch richtig begriffen habe, was ich schon glaubte, die Bibel allein und sie ist die Autorität, auf der ich stehe, an die ich glauben will. Ja, ich springe in meine Bibelschulzeit, dort habe ich meine liebe Frau Gabi kennengelernt, die mir in diesen Tagen auch den Rücken frei hält. Ja, wir haben 4 Kinder von Gott anvertraut bekommen und auch 4 Enkelkinder. Und was ich schon durchblicken ließ, unser zweiter Sohn, er ist 35 Jahre alt, hat Down-Syndrom, ist auf dem geistigen Niveau eines 3-3,5-jährigen Kindes und hat gestern Abend zugehört, vielleicht hört er heute Abend auch zu. Lieber Daniel, ich grüße dich, da freut er sich immer. Ja, und wir leben mit dieser Herausforderung, mit dieser schönen Last, die aber manchmal wirklich spürbar ist, und erfahren ganz viel der Gnade Gottes. Wir könnten darüber ein Buch schreiben, vielleicht tue ich das auch noch, aber es geht dabei nicht um uns, aber es geht darum, dass man in allen Lagen erfahren kann, dass Gott durchträgt. Dienstlich hatte ich verschiedene Stationen in meiner Laufbahn sozusagen. Ich war nach meiner theologischen Ausbildung in Stuttgart Pastor einige Jahre, also fast 9 Jahre, Vollzeit, Teilzeit, dann in einer neuen Gemeinde Aufbauarbeit tätig, in einer Gemeinde dort mit Ältester, mit Leiter, mit Pastor Und dann irgendwann kam der Ruf auch von der Stiftung Heukelbach, ob ich nicht dort einsteigen wollte in die Literaturarbeit, Radioarbeit, Seelsorgeverantwortung, für die Schweiz die Verantwortung gehabt. Also sehr viele verschiedene Bereiche und durfte ja in der Zeit auch in dem Jahr 2017 die Luther-Broschüre schreiben. Ja, Martin Luther, die mächtigste Botschaft der Welt und auch einen Flyer. Ja, das hat mich gefreut, dass ich die Gelegenheit haben durfte. Und ja, dann kam ein Ruf von dem EBTC, wo ich ja nach wie vor Lehrer bin, also Gastlehrer sozusagen, und unterrichte jetzt im 13. Jahr dort Bibelkunde im Grundlagenjahr und auch Regeln der Schriftauslegung, also Hermeneutik in der Aufbauklasse, dem Aufbaukurs. Und so habe ich dort 21 Monate, ja, also in dem Verlag EBTC gearbeitet, wurde dann betriebsbedingt gekündigt, war leider notwendig, aber dadurch ergab sich eine ganz neue Herausforderung, zunächst einmal die Frage zu stellen, was mache ich mit 56, 57 Jahren, wenn man arbeitslos ist? Was soll ich denn dann tun? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Werk für mich? Und Gott hat so geführt, und manche kennen ja auch Bruder Wolfgang Nestvogel, der mich da auch sehr ermutigt hat und einige andere Brüder. Ja, und dann kam es zu einer Entscheidung, ich würde das Institut für Gemeindeaufbau gründen. Klingt groß, aber ich wollte keine Ich-AG gründen, sondern das Ganze so nennen, wie es sein soll, nämlich man kümmert sich um Gemeindeaufbau. Und das ist jetzt meine Aufgabe im 5. Jahr, dass ich in ganz viele verschiedenen Gemeinden, besonders eben in Deutschland, unterwegs sein darf für Seminare, Predigtdienste, Schulung, Beratung, Publikationen, auch das ab und an darf ich mich beteiligen bei irgendwelchen Artikeln und schreibe selbst hier und da etwas. Ja, und das ist meine Tätigkeit, aber das Ziel ist, die Gemeinden vor Ort zu ermutigen. So wie es Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 12 sagt, damit die Gemeinde auferbaut werde. Das sehe ich als meine Verantwortung mit all dem, was Gott mir an vielen Einblicken geschenkt hat, Erfahrungen geschenkt hat und natürlich vor allen Dingen ja, meine Erfahrung, das Wort Gottes weiterzugeben, das sich in meinem Leben selbst bewährt, immer wieder, fortwährend. Man ist nicht vollkommen, aber man kann manchen in der Gemeinde auch wirklich weiterhelfen und eine Durststrecke begleiten, ermutigen. Und da könnte ich jetzt den ganzen Abend füllend berichten. Das will ich natürlich nicht tun. Aber ich bin dankbar für alle, die beten für diese Arbeit, weil ich merke, das ist tatsächlich eine wichtige Arbeit. Nicht, weil ich sie mache, sondern weil ich mehr Einblick bekomme als manch andere in 20, 30, 40 Gemeinden, die ich mittlerweile gut kenne, wo ich immer wieder mal komme und merke, manche Gemeinden machen gute Fortschritte, manche Gemeinde hat auch große Nöte, aber Gott ist wirklich ein ganz großartiger, gnädiger Gott, der heute in unserem Land Gemeinde baut. Ja, das steht nicht an den großen Plakatwänden, aber das ist wahr. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das gilt hier in Frauenhain, das gilt an allen Orten. Und das ist das Wunderbare, dass wir das nicht selbst machen müssen, ich auch nicht, sondern dass wir Gottes Wort weitergeben können und Gottes Wort wirkt, wirkt aufbauend, wirkt ermutigend. Ja, das war jetzt ausführlicher vielleicht, aber so weiß hoffentlich jeder ein bisschen mehr über mich. Manche kennen mich, manche nicht. Und wenn es noch Fragen gibt, dann ja gerne an mich richten im Anschluss. Und wer die Tätigkeit des Instituts im Gebet und ja vielleicht auch in Gaben unterstützen will, der kann das selbstverständlich tun, kann mich dann auch ansprechen. Ja, wir wenden uns jetzt dem Wort Gottes zu und wir machen Fortsetzung. Unser Thema, es ist schon öfter genannt, ich wiederhole es gerne, Kraft schöpfen aus dem Psalmen. Schon am ersten Abend sagte ich, wir alle brauchen Kraft. Also wir können nicht ohne Kraft leben. Und zwar meinen wir da besonders die seelische Kraft. Wir können sehr schnell ausbrennen. Wir können einen Burnout bekommen. Wir können auch ja, an Tagen, wo einfach viel los war, regelrecht spüren, dass uns ja, am Abend so ist, dass wir sagen, ich bin platt, ich bin einfach fertig jetzt. Und das ist nicht schlimm. Jesus kannte auch die Müdigkeit und sagte auch seinen Jüngern, ruhet ein wenig. Wir dürfen Kraft schöpfen und wir sehen, die Psalmen sind wirklich Lieder und es sind echte Lieder, ja, die wurden ja gesungen, Lieder, die das Leben schrieb. Sie kamen mitten aus dem Leben, aus dem Erleben mit Gott und aus tiefen Tiefen und aus schwindelerregenden Höhen, wenn man so will. Also grandiose Siegeserfahrungen findet man da ebenso wie ganz, ganz tiefgehende. Und wir haben ja schon gesehen vom Segen der Sündenvergebung am ersten Abend. Gestern Wohlstand trotz Gottlosigkeit, dein Stolperstein. Und da konnten wir uns prüfen und jetzt heute Abend Gott loben, aus gutem Grund. Interessant war dieser Tage ja, es gab ja Wahlen, ich will gar nicht politisch werden, aber wir sollten ja auch ein bisschen wahrnehmen, was so geschieht. Und da sind doch tatsächlich ein Parteivorsitzender und die Kandidatin vor dem Mikrofone getreten in ihrem Parteihaus, in ihrer Parteizentrale. Und es ging nur darum, dass sie den Journalisten berichten und Fragen beantworten. Aber bevor das stattfand, gab es erstmal Applaus, Applaus, Applaus. Aber von Journalisten. Und das ist unüblich. Also das war bisher unüblich, so muss man sagen. Ja. Ein sehr bekannter Journalist sagte einmal, ein Journalist darf sich mit nichts gemein machen. Will heißen, er soll nicht parteiisch sein, sondern einfach berichten. Und genau das Gegenteil ist in diesem Moment passiert. Applaus, Applaus, Applaus. Wofür? Das fragt man sich, denn diese Partei hat eindeutig nicht zugelegt in den Wahlen. Verkehrte Welt. Wir aber, wir sind nicht nur Journalisten. Ich bin auch nicht nur ein Journalist und berichte ganz sachlich von Psalm 103, was uns David hier mitteilt, als ob ich ein Journalist wäre, der irgendwelche Inhalte jetzt kommunizieren müsste. Ja, ich will Inhalte kommunizieren, ich will sie aber auch erklären und ich will ganz klar sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen platt klingt, Gott gebührt allein der Applaus und Applaus ist nicht das, was Gott von uns hören will. Er will unser Herz haben. Er will unsere Anbetung, die ehrlich ist, haben. Ja, und darum geht es hier. Und wir lernen hier ganz wunderbar, wie David uns hineinnimmt in dieses Thema. Gott loben heißt sich erinnern aus gutem Grund. Gott loben heißt sich erinnern aus gutem Grund. Und ich nenne uns drei Punkte, die wir jetzt miteinander auch durchgehen werden. Weil er fürsorglich handelt, weil er gnädig vergibt, weil er gerecht herrscht. Das sind drei Gründe, die sind nicht erschöpfend, aber in diesem Psalm finden wir diese drei Gründe, warum wir Gott loben können, aus gutem Grund. Und ich möchte Ihnen heute Abend nach der Luther-Übersetzung lesen, denn ja, also ich glaube, es geht vielen von uns so, dass die Luther-Übersetzung hier einfach uns in den Ohren so richtig klingt und im Herz Widerhall findet, und das ist natürlich auch wichtig. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme des Wortes, seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir werden noch einmal stille und wollen beten, neigen wir uns dazu. Vater im Himmel, lieber Herr, wir danken dir, dass wir diesen wunderbaren Psalm Davids nun in Augenschein nehmen dürfen. Und ja, Herr, öffnet unser Herz für dieses Wort. Und danke, dass du mit uns reden wirst, weil du so freundlich, weil du so gütig bist. Amen. Vor Jahren las ich in der Zeitung, dass ein junger Sportler im Ärmelkanal ertrunken ist. Er hatte vor, den kompletten Ärmelkanal zu durchschwimmen. Das Tragische war nun, dass sich in unmittelbarer Nähe die Begleitmannschaft in einem Boot bei ihm befand. Aber es kamen derart hohe Wellen auf, sodass die Mannschaft den Blickkontakt zum Sportler verlor. Sie waren nicht weit voneinander weg, aber sie konnten keinen Kontakt herstellen. Die bis zu 2 Meter hohen Wellen machten es dem Vater, der zur Begleitmannschaft gehörte, praktisch unmöglich, seinen Sohn zu orten und letztlich zu retten. Dramatisch. Blickkontakt verloren. Das war das Problem. Keiner von uns hat vor, so denke ich jedenfalls, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und doch drohen wir alle Woche für Woche unterzugehen in den Sorgen und Herausforderungen des Alltags. Wenn die Wellen der Not ganz hoch schlagen, dann ist die Gefahr auch bei uns, bei mir und dir da, dass wir die Orientierung verlieren, dass wir nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht und total von der Rolle sind. Dann kann es passieren, dass die Probleme und Sorgen uns beherrschen, statt umgekehrt. Dass die Wellen der Sorgen so hoch schlagen, dass wir den Blick auf den Herrn verlieren, den Blickkontakt verlieren. Das Seufzen und Klagen ist ja dann auch nicht mehr weit. Man zweifelt an sich, vielleicht aber dann auch irgendwann an Gott und an seiner Treue. Soweit soll es aber erst gar nicht kommen. Doch dazu brauchen wir den ständigen Blick auf Gott. Nicht den kritischen, sondern den vertrauensvollen Blick auf unseren gütigen himmlischen Vater, der uns helfen wird, wenn wir zu ihm rufen. Nun ist es keine Schande, wenn wir als Menschen in Krisen geraten. Das kommt immer wieder vor und das fügt Gott manchmal geradezu auch herbei. Aber es ist tragisch, wenn wir als Christen in Schwierigkeiten zu hadern beginnen, zu klagen, zu murren. Wenn wir nämlich den Blick auf Gott verloren haben, auf seine Güte, auf seine Liebe, seine Barmherzigkeit, dann kann es bitter werden in unserem Herzen. Dann erfüllt eben nicht mehr die Größe Gottes unser Herz, sondern die Sorge und die Angst. Und verständlich ist das, nur gut ist das eben nicht. David, der König Israels und Freund Gottes, wusste um die Gefahren des Lebens. Er machte schwere Krisen durch, als Feind Sauls gesucht, als Sünder von Gott geplagt. Wir haben es gehört dieser Tage. Und doch besann er sich auf seinen Gott und suchte den Blickkontakt zu ihm. Er ging ins Gebet. Er suchte den Blick auf Gott. Er schrieb viele Psalmen, ehrliche, offene Lieder sind es, in denen wir spüren, David war ein normaler Mensch mit Nöten, mit Sorgen. Und darum können wir auch von David so viel lernen. David besann sich trotz aller Nöte immer wieder auf das eine, Gott von Herzen zu loben. Und wir haben diesen Psalm gelesen. Er schließt sich an Psalm 102 an, der voller Bitten und Flehen ist. Und doch sind die beiden Psalmen in einigen Aussagen auch ähnlich. Unser Psalm, Psalm 103, beginnt wunderbar. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist ein geistliches Selbstgespräch. Und das ist wichtig, dass wir uns selbst sagen, was gut und was richtig ist, dass wir tun sollen. Also warum sollen wir Gott loben? Der erste Gedanke, weil Gott fürsorglich handelt. Das sehen wir nicht immer. Und das sah David sich auch nicht immer. Und deshalb erinnert er sich genau daran, dass Gott fürsorglich handelt. Wir haben als Menschen eine natürliche Blindheit für Gottes Fürsorge und für unsere Hilfsbedürftigkeit. Da gelingt uns etwas besonders gut und wir tendieren dazu, es allein uns zuzuschreiben. Naja, wir müssen uns dabei ja nicht gleich auf die Schulter klopfen, das wäre zu offensichtlich, nicht wahr? Aber die Gefahr ist groß, dass wir denken, das, was uns gut gelingt, das haben wir hingekriegt. Ja. Dabei hat Gott uns doch Verstand und Hände und Gaben gegeben, sodass die Arbeit erst recht gelingen kann. Der Mensch will autonom und unabhängig sein, aber in Wahrheit kommt jeder Atemzug, jeder Pulsschlag aus Gottes Hand. Dass ich hier stehen kann, hat nur die Bewandtnis, dass Gott mein Herz schlagen lässt. Er könnte es jeden Moment abschalten. Ja, ich hoffe nicht, dass das passiert heute Abend, aber wenn, dann wissen wir, Eberhard ist dann beim Herrn und irgendwie muss es dann weitergehen heute Abend. Ja, ist keine Androhung, keine Prophezeiung, keine Angst, aber ich möchte es nur deutlich machen. Wir leben alle und sitzen alle hier, weil Gott uns das Leben geschenkt hat und es uns erhält. Und ich glaube nicht, dass jeder von uns jeden Tag bewusst für den Herzschlag seines Herzens dankt. Ich tue das auch nicht immer. Aber ich will es immer mehr und immer öfter mir in Erinnerung rufen, dass ich sehen kann, hören kann, schmecken kann, mich bewegen kann, weil Gott mir das alles schenkt. Gott sorgt für die ganze Menschheit. Er handelt. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, wie Gottes Wort sagt. Und ohne Gottes Fürsorge würde schon längst das blanke Chaos auf unserem Planeten herrschen. David also hält sich Gottes Größe vor Augen. Jetzt, wie tut er es? Wir schauen hinein ins Wort. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wenn ich jetzt sagen würde, lobt den Herrn, alle, die ihr hier drin seid, lobt den Herrn, da müssen auch alle singen, nicht wahr? Ja, wenn wir das so umsetzen wollten. David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Was heißt denn das? Ja, mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele, mit der letzten Fasern meiner Seele oder was auch immer. Er meint einfach ganzes Lob, und zwar von ganzem Herzen. Ja. Hätte er 10 Stimmlagen, müsste er 10 Stimmlagen anklingen lassen und nicht nur 1, 2. Ja. Also das Gaspedal voll durchtreten, die volle Leistung, die volle Energie in das Lob Gottes stecken. Wie auch immer wir das uns erklären wollen, ich denke, wir verstehen es. Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Nicht halbherzig. David überlässt sein Seelenleben keinem anderen als zunächst sich selbst, nicht wahr? Er übernimmt Verantwortung für den Zustand seiner Seele. Das ist auch für uns wichtig. Wir brauchen nicht immer den Anstoß von außen, fröhlich zum Lob Gottes zu singen. Ja, natürlich ist das schön, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, das ist ja auch biblisch, dass wir einander anspornen und anreizen zu guten Werken und auch zum Lob. Aber es muss auch hier klar erkannt werden, David gibt sich selbst diesen Schubs. Hey, David, los jetzt, lobe den Herrn, und zwar ganz und gar. Das ist die Bedeutung. Wann habe ich das zuletzt, du das zuletzt gesagt, so richtig entschlossen, jetzt lobe den Herrn, such das, was Grund zum Loben ist. Und er macht hier weiter in Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Loben fällt leichter, wenn man sich erinnert, wenn man sozusagen den Rückspiegel des Glaubens schaut und sagt, was war da eigentlich die letzte Woche, das letzte Jahr, die letzten 10 Jahre, was auch immer. Wir sollen uns immer wieder erinnern. Das Loben fällt nämlich leichter, wenn man sich erinnert. Und das hat David natürlich oft erfahren, die Hilfe Gottes und das Eingreifen Gottes. Lob hat oft einen geschichtlichen Zusammenhang. Da ist etwas geschehen. Jemand hat gut gekocht, gearbeitet und wir loben den Nächsten, weil da was passiert ist, weil jemand uns etwas Gutes getan hat. Dann loben wir, dann danken wir doch dafür. Und bevor wir hier weitergehen, müssen wir etwas zum Thema Vergesslichkeit sagen. Denn mir scheint, das ist hier fast wie der Schlüssel zum Verständnis dieser ersten Verse. Wir Menschen sind alle ganz vergessliche Leute. Ich will Ihnen nicht oder dir nicht zu nahe treten, aber das lernen wir aus der Schrift. Dieses Prinzip, dass wir uns erinnern sollen. Sehr schnell vergessen vielleicht den Namen eines Menschen. Mir geht es manchmal so, dass jemand mir den Namen sagt und prompt ist er wieder weg. Denke ich, hätt's ihn aufgeschrieben. Ja, das kommt bei mir vor. Ja, da muss ich halt nochmal nachfragen. Ist auch nicht so schlimm. Aber irgendwann sollte man sich dann den Namen schon mal gemerkt haben, nicht wahr? Und wir feiern ja auch das Abendmahl. Warum feiern wir das Abendmahl? Ja, weil Jesus uns sagte, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus weiß, wie schnell wir das vergessen könnten, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, ja, und sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat. Und Paulus schrieb an Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Paulus, das ist ja wie wenn man einem Fußballstar sagt, halte den Ball im Blick. Vergiss nicht, dass du mit dem Ball spielen musst, oder? Er trainiert jeden Tag. Timotheus ist doch ein Profi im Reich Gottes, ein Pastor in Ephesus. Und jetzt schreibt Paulus ihm, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Ganz genau. Genau deshalb, weil die Gefahr groß ist, dass die Profis und die Amateure, alle Christen, dazu neigen, vor lauter Geschäftigkeit unseren Herrn Jesus Christus, um den es doch eigentlich geht, zu vergessen. Bei mir angefangen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm, im Herrn und an diesem Tag, den der Herr gemacht hat. Und das bedeutet, der Herr ist der Herr jeder Stunde, jeder Minute. Das vor Augen zu halten und eben Gott selbst und sein gnädiges Handeln nicht zu vergessen. Und wie kann ich das, dass ich es nicht vergesse? Indem ich mich erinnere. Indem ich mich erinnere. Wir wissen, was Menschen, die an Demenz leiden oder Alzheimer, alles ja, für Dinge sagen, die für die, die das noch nie erlebt haben, schwer einzuordnen sind. Ja, da werden Namen vergessen, da wird vergessen, ja, wer diese Person ist. Ich habe kürzlich mit einem Freund zusammen seine alte Mutter besucht. Sie kannte mich gut, aber sie hat mich nicht wiedererkannt. Ich habe ihr das nicht persönlich genommen oder krumm. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man mich vergisst. Ja, ich bin irgendwo mal zu Besuch gegangen in eine Gemeinde. Ein ehemaliger Schüler von mir hat mich ganz positiv und ja freundlich da diesem Herrn, dem Gemeindeleiter, vorgestellt und sagt, das ist Eberhard Dahm. Sagt er, kenne ich nicht. Sagte ich, ist nicht schlimm. Hauptsache, du kennst Jesus. Richtig. Ja. Uns muss man nicht kennen, uns darf man auch vergessen, aber wir dürfen unseren Herrn nicht vergessen. David will sich bewusst erinnern und dazu schrieb er diesen Psalm, um konkrete Gründe zum Lob Gottes zu finden und durch Gottes Gnade und die Inspiration des Heiligen Geistes haben wir heute Abend die Gelegenheit, diesen Psalm näher anzuschauen und von David zu lernen. David wollte den Blickkontakt zu Gott halten. Wollen wir das auch? Er wollte die Orientierung nicht verlieren und genau das wollen wir doch auch nicht. Und das fällt uns nicht einfach in den Schoß, dazu sollten wir diesen Rat beherzigen, also uns zum Lob ermahnen. David erinnert sich also ganz konkret an Dinge, die er erlebt hat. Und das können auch wir mitnehmen. Erinnere dich an Gottes Handeln. David denkt jetzt an Gottes Handeln in seinem Leben. Vers 3, er fängt dort an, wo eigentlich sein neues Leben seine ja, Gerechtigkeit in Christus den Anfang genommen hat. Gerechtigkeit in Gott würde er wohl gesagt haben, aber wir wissen, das ist die Gerechtigkeit in Christus, die geschenkte Gerechtigkeit. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. David war auch ein Gerechtfertigter. Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Welche beiden Worte sind dir wichtig? Wir ahnen es. Alle. Alle Sünden, alle Gebrechen. Das kann nur Gott. Alle Sünden vergeben. Und alle Gebrechen heilen. David erinnert sich also an Gottes Fürsorge. David weiß um die Macht der wirksamen Vergebung. Wir haben das gestern im Psalm 32 betrachtet. Er selbst erlebte, wie die Sünde sein Leib, vorgestern natürlich betrachtet, ja. Er selbst erlebte, wie die Sünde seinen Leib krank machte. Gott hätte ihn fallen lassen können, wie eine heiße Kartoffel. Ja, das hätte Gott können und dürfen, klar. Doch das hat er eben nicht gemacht. Er nahm sich Davids Leben und Not an. Es ist etwas Wunderbares und Heilsames in dem Wort, ich vergebe dir. Das schafft Brücken über Abgründe. Das bringt Licht in die Finsternis des Lebens. Alle Sünden vergibt Gott. Er kann alle vergeben, alle, die wir bekennen. Und wie ist das schön, wenn ich sagen kann, oder du, mir sind alle Sünden vergeben. Und zwar hat sie Gott mir vergeben, Gott höchstpersönlich, nicht durch einen Mittler, nicht durch ein Sakrament, sondern ich habe Zugang zum Thron der Gnade. Ich habe Gott meine Sünden gesagt und Gott sagt mir zu in seinem Wort, dass so ich meine Sünde bekenne, er treu und gerecht ist, dass er uns vergibt und uns reinigt von mancher, von aller Ungerechtigkeit. Ich versuche das immer wieder im Unterricht in Regeln der Schriftauslegung zu betonen. Die Wörtchen alle, keiner, niemand, jeder, ja, die sind wichtig für unsere Theologie, für unseren Glauben, für unser Lob Gottes. Mir hat Gott alle Sünden vergeben. Kannst du das sagen? Da kommt doch Freude und Lob Gottes auf. Warum ist Vergebung möglich überhaupt? Und zwar da, wo wir Strafe verdient hätten. Nun, weil Jesus die Strafe auf sich nahm. Sie lag auf ihm zu unserem Frieden. Dann ist hier von Heilung der Krankheiten oder Gebrechen die Rede. Es steht außer Frage, dass Gott uns von jeder Krankheit heilen kann, aber er tut es augenscheinlich in unserer Zeit, in der wir leben, nicht bei jedem. Dennoch ist Gottes Plan, uns einmal von allen Leiden und von allen Krankheiten zu erlösen. Das ist unsere Hoffnung, die wir als Gläubige haben. Wer krank stirbt oder aus Altersschwäche stirbt, weiß, er schlägt die Augen auf im Himmel und Gott hat alles wohlgemacht. David aber hat tatsächlich Heilung der Krankheiten erfahren, das bezeugt er eben hier. Und wir wissen, dass seine Gebrechen auch hier und da durch persönliche Schuld in sein Leben hineinkamen. Das haben wir in Psalm 32 zum Beispiel schon betrachtet. Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Elberfelder Übersetzung sagt hier, erlöst aus der Grube. Und wir denken an die Grube, die im Buch Daniel erwähnt ist, die Löwengrube. Normal eine todsichere Angelegenheit. Ja? Todsicher insofern, als wer da reingerät, auf jeden Fall zermalmt wird von den Löwen, weil sie furchtbar hungrig sind. Denn sie wurden bewusst hungrig gehalten, damit sie auch wirklich tödlich zubeißen. Aber da hat Gott ein Exempel statuiert. Daniel musste nicht sterben in der Löwengrube. Und das war ein gewaltiges Wunder, ohne Frage. Wo Gott uns rettet, sind wir wirklich gerettet, sind wir wirklich bewahrt. Gott kann uns vor allem erretten. Und die schlimmste Vorstellung ist das Verderben, nämlich das ewige Verderben. Gott hat Daniels drei Freunde im Feuer bewahrt. Ja? Sie haben noch nicht mal nach Rauch gerochen. Gott kann alles. Wenn er retten will, wird er uns ganz und gar retten. Und das ist seine Art, uns ganz und gar zu retten, nicht so eine halbherzige Rettungsaktion zu machen. Nein, er hat David vom Verderben erlöst und gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben alle keine Krone verdient. Und schon gar nicht verdient, dass wir mit Gnade und mit Barmherzigkeit gekrönt werden. Aber das ist unser Schmuck zu unserem Kleid der Gerechtigkeit. Er kleidet uns ein, er schmückt uns, völlig unverdient, völlig aus Gnade. Was für ein Gott, was für ein großer Gott. David erinnert sich an die Erlösung vom Verderben, vom Tod. Aber Gott ist nicht nur gerecht, wie es hier in Vers 4 steht, er ist eben auch gnädig und barmherzig und schmückt uns, wie ich schon sagte, mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ehrt ihn, nicht uns. Und wenn Menschen glauben, sie könnten sich selbst erlösen, und das habe ich ja auch vermittelt bekommen in der Jugend, dass man selbst mit dazu beitragen muss, um in den Himmel zu kommen, obwohl man zeitlebens nie Gewissheit haben würde, ob man in den Himmel kommt, dann lernte ich durch die Heilige Schrift, dass wen Gott frei macht, wenn Jesus frei macht, er wirklich frei ist. Dass er wirklich Gewissheit des Lebens hat, des ewigen Lebens hat. Und dass uns niemand aus Gottes Hand rauben kann. Dass wir also als Christen, als Wiedergeborene und Bekehrte wirklich wissen dürfen, ich komme in den Himmel. Heilsgewissheit. Das hat nichts mit Selbstsicherheit zu tun, sondern mit einem völligen Vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Da muss kein Plus noch oben dran oder wo auch immer. Es geht weiter in Vers 5. Der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Oder Elberfelder sagt, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Woran ist hier dran zu denken? Also der Adler, wir können uns vorstellen, bei einer Greifvogelschau haben wir vielleicht auch schon Adler gesehen. Ich habe einmal hier auch mal nachgefragt und dann sagte mir der Fachmann, ja, das muss die Mauser sein. Das ist am naheliegendsten. Also wenn das Federgleit erneuert wird, dann kann ein Adler auch wieder in seiner alten Pracht oder neuen Pracht, wenn man so will, wieder aufsteigen und seine Kreise ziehen am Himmel. Ein wunderbares Bild, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wir wissen nicht, wie alt David war, als er diesen Psalm schrieb, aber offensichtlich fühlt er sich alt und erlebte die erneuernde Kraft Gottes. Ich habe einen Kollegen im Dienst gehabt, auch ein Pastor, der in einen schweren Unfall hineingeriet. Er war nicht unmittelbar damit verwickelt, aber er kam vielleicht eine Minute, 20 Sekunden, 30 Sekunden danach direkt an die frische Unfallstelle. Ein katastrophaler Unfall mit mehreren toten jungen Leuten, ein Auto brannte aus und so weiter. Er alterte innerhalb von wenigen Tagen. Es hat ihn so mitgenommen. Es hat ihn so beschäftigt. Das kann passieren. Aber Gott kann uns auch helfen, dass wir wieder Erneuerung erfahren, dass wir wieder Kraft gewinnen. Und in Jesaja 40, Vers 31 lesen wir dieses wunderbare und bekannte Wort, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Neue Kraft. Wenn es die Kraft ausgeht, neue Kraft ist da. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Und wir haben dieses Bild doch alle schon gesehen. Vielleicht live, vielleicht im Fernsehen, in einem Film, in einer Naturdokumentation. Ja, die Schwingen emporzuheben wie die Adler. Herrlich, dieses Bild. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Weil Gott die Kraft schenkt. Und Paulus war so ein Adler, so ein Dauerläufer, so ein Athlet, ein geistlicher Athlet. Woher kam seine Kraft? Nicht aus ihm. Lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung, hat Gott ihm gesagt. Und das hat funktioniert. Das hat wirklich funktioniert, weil er im Vertrauen auf Gott lebte und diente. Und wo Sünde aus unserem Leben entfernt wird, wird auch der Blick frei auf Gott. Das ist so und dadurch wird auch die Kraft des Heiligen Geistes spürbar. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Sonst müsste Paulus nicht geschrieben haben an die Epheser, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Vor vielen Jahren, als wir noch in der Westpfalz wohnten, sahen wir am Himmel plötzlich ein schönes Schauspiel. Wir sahen ein Segelflugzeug nach dem anderen kommen. Ich habe das danach und davor nie so gesehen. Über 17 haben wir gezählt. Also war wie ein Schwarm von lauter Segelfliegern. Und das war ein majestätisches Bild. Und das Geheimnis, dass sie so toll und so großartig miteinander fliegen konnten, war eben Thermik, warme Aufwinde. Wer sich in die Nähe Gottes begibt, der erlebt Ähnliches. Also über der Bibel, um es mal so plastisch zu sagen, das meine ich jetzt nicht mystisch, aber über der Bibel, über dem Nachdenken über Gottes Wort, erleben wir diese Thermik, diese Belebung unserer Seele. Wir bekommen Kraft. Ja, vielleicht nicht nach einer Minute, vielleicht auch nicht nach 15 Minuten. Manche Krisen sind schwer, da brauchen wir viel Zeit und Stille vor Gott. David, so lesen wir einmal, stärkte sich in seinem Gott. Machen wir das? Stille vor Gott, auf den Knien, das kann auch im Liegen sein. Die Körperhaltung ist nicht entscheidend, die Herzenshaltung. Und sich stärken lassen von Gott. Gott wird uns Stärke geben, wenn uns die Kraft fehlt. Gott wird uns erneuern, so wie er es für richtig hält. Natürlich diktieren wir nicht ihm unsere Bedingungen und unsere Pläne, aber wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten. Vers 6, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Unterdrückten Recht. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Unterdrückten Recht. Früher oder später wird das so sein. Über Gerechtigkeit ist zu sagen, Gerechtigkeit ist das zu bekommen, eigentlich das zu bekommen, was wir verdient haben. Ja? Und der Herr ist gerecht und doch ist er gnädig. Er hat seine Wege Mose kundgetan, heißt es in Vers 7, den Kindern Israel seine Taten. Und hier handelt Gott in der Geschichte Israels. Und das stellt sich hier David auch wieder in der Erinnerung vor Augen. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, ist Vers 6 auch zu sehen, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Unterdrückten Recht. Das Volk Israel wurde furchtbar unterdrückt in Ägypten. Und so tat Gott seine Wege Mose kund, den Kindern Israel seine Taten. Und der einmalige Auszug aus Ägypten, an den wir uns auch immer wieder erinnern, ist jede Erinnerung wert. Wie hat doch Gott seine Leute aus der Hand der Unterdrücker befreit? Das kann man ja alles nachlesen im Alten Testament. Und wie Gott die Götter der Ägypter doch abgestraft hat. Interessant, in der Encyclopaedia Britannica, dieser großen Enzyklopädie auf Englisch, habe ich doch mal eine erstaunliche Entdeckung gemacht, als ich dort recherchierte. Dort findet man eine Tabelle, in der ganz genau die 10 Plagen aufgeführt werden. Und das ist ja keine christliche Enzyklopädie. Und dann die entsprechenden Götter der Ägypter, die damit bestraft, abgestraft wurden. Sehr erstaunlich. In jeder einzelnen Plage der 10, die Gott durch Mose über das Land schickte, wurde eine Gottheit der Ägypter quasi bloßgestellt, entmachtet. Ja, man kann sagen, lächerlich gemacht. Denn sie sind nichts als Vogelscheuchen, Götzen. So oft schon in der Geschichte hat Gott seine Herrschaft gezeigt, in der Geschichte Israels. Und Gott ist kein geschichtsloser Herrscher und wir sind keine Menschen, die Gott loben, ohne an die Geschichte Gottes mit seinen Leuten, mit seinem Volk zu denken. Das gehört zusammen. Wenn wir Gott loben, erinnern wir uns an das, was Gott getan hat. In unserem eigenen Leben, im Leben seines Volkes, im Leben der Gemeinde Jesu. Wir waren heute in Torgau und haben da einige Spuren der Reformation wieder sehen können. Ich durfte ja diese Prüfung machen, von der Michael gerade sprach, also vorsingen, 2 Töne, 3 Töne waren es, ja. Aber es ist schön aufbereitet alles. Das erinnert uns all das, was dort ja vor rund 500 Jahren geschehen ist, wirkt bis heute. Und da hat Gott in den Herzen vieler gewirkt. Ja, wir glorifizieren nicht die Reformatoren oder die Leute, aber wir sehen, da ist Gottes Handschrift zu erkennen. Lobe den Herrn, meine Seele, dass wir eine Bibelübersetzung haben. Ja, dass wir mehrere Bibelübersetzungen haben. Ich bin so dankbar dafür. Ich weiß noch, wie ich in der kleinen Senfkornbibel, Lutherübersetzung, begann, die Bibel zu lesen. Das war so schön, das zu entdecken, was da drin steht. Und zu merken, das ist Futter für meine Seele. Da spricht Gott zu meinem Herzen. Merken wir das noch, wenn wir die Bibel lesen, dass wirklich Gott redet? Dass wir das spüren, Gott redet hier, allmächtig ist sein Wort und es wirkt in uns hinein und es gibt uns Kraft, es erbaut unsere Seele. Das ist das Schöne, wir dürfen uns erinnern. Wir gehen weiter. Nun, warum loben wir Gott? Nicht nur, weil er fürsorglich handelt, sondern zweitens, weil er gnädig vergibt. Das sind die Verse 8 bis 18. Weil er gnädig vergibt. Wir brauchen den Blick für die Gnade Gottes und unsere eigene Sünde. Sonst kann uns nicht geholfen werden. Und das ist ja das Hauptproblem unter uns Menschen, dass wir alle auf eine Art und Weise denken, ja, wir kämen schon irgendwie in den Himmel. Wir sind schon nicht ganz so schlimm. Ja, und vergleichen uns vielleicht mit anderen. Nun, wir als Christen haben ja natürlich erkannt, dass wir nicht in den Himmel kommen ohne Vergebung und ohne Gnade. Aber von Natur aus sagt der Mensch nicht, ja, für den Himmel, da reicht es mir nicht. Die meisten, die ich getroffen habe, sagen, wenn ich vor Gott stehe, ja, da werde ich ihm sagen, was ich alles Gutes getan habe. Oder manche sagen dann ganz kühn, ja, ich werde ihn dann mal fragen, warum er das alles so auf der Erde so laufen ließ und wie er denn die Ungerechtigkeit zulassen konnte und so weiter. Also da sieht man einfach bei sehr vielen Menschen diesen Hochmut zu glauben, dass man Gott zur Rechenschaft ziehen könnte. Nein, nein, Gott wird uns Menschen zur Rechenschaft ziehen. Der Mensch ist es gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht, nicht die Diskussion mit Gott. Ja, oder irgendeine Vorstellung, wir könnten Gott mal herzitieren. Wir brauchen die Vergebung. Und das betont Vers 8. An sein gnädiges Wirken werden wir erinnert. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das spricht über Menschen, die Barmherzigkeit nötig haben, die Gnade brauchen. Ja? Gott sei mir, dem Sünder, gnädig, sagt nicht jeder Sünder von sich aus einfach so. Aber der das sagt, der wird Gnade empfangen. Wer kommt, bekommt. Wer nach Gnade sucht und fleht, wird begnadigt, wenn er seine Sünde bekennt. Vers 9, er wird nicht immer da hadern, nicht ewiglich zürnen. Wir Menschen sind von Natur aus unbarmherzig, ungeduldig und grausam. Das bestätigt sich alltäglich, brauchen wir nicht ausbreiten hier, das wissen wir. Aber Gott ist eben ganz anders als wir. Gott hadert nicht mit unseren Sünden. Er vergibt sie uns, wenn wir sie ihm bekennen. Gewiss, das geht dem voraus. Er vergisst sie dann auch. Er fischt nicht danach. Er hält uns nicht immer die alten Geschichten wieder vor und sagt, weißt du noch damals, Eberhard? Na, das ist die Aufgabe, die sich der Teufel ausgesucht hat, als Verkläger. Aber Gott klagt uns nicht mehr an. Wenn ein Mensch ein Verbrechen begeht, so ist es Gerechtigkeit, wenn er dafür eine Strafe erhält. Es wäre gerecht, wenn Gott alle Menschen, uns eingeschlossen, ins Verderben ausliefern würde. Aber er tut es nicht, sondern er vergibt denen, die ihre Sünde bekennen. Vers 10, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unserer Missetat. Wunderbar. Und Vergebung lehrt uns Gottesfurcht und zugleich Liebe. Im Psalm 130, Vers 4 lesen wir, doch bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Aha, wem vergeben ist, der fürchtet Gott zugleich. Das heißt nicht, der hat Angst vor Gott, aber er hat Respekt, einen gehörigen Respekt vor Gott, weil er so Gutes getan hat. Er den Weg zur Vergebung ermöglicht hat. Sollten wir solch einen Gott nicht respektieren und ehren und fürchten? Ja. Und dann denken wir an das Wort aus Lukas Kapitel 7, Vers 47, wo Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das heißt, die größten Sünder können am meisten Liebe haben für andere, wenn sie es richtig verstehen, dass ihnen am meisten vergeben worden ist. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über die, so ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Ja, weit, weit von uns entfernt. Ganz bewusst, damit wir nicht mehr ständig unsere Verfehlungen vor Augen haben. Wir müssen uns einmal folgende Frage noch einmal stellen. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn ich bekomme, was ich verdient habe. Und Gnade ist, dass Gott uns vergibt, wenn ich zu ihm komme und meine Sünde bekenne. Dann vergibt er aus Gnade, weil Christus den Preis für meine Sünde bezahlt hat. Gott begnadigt jene, die ihn um Vergebung bitten. Das ist keine Lehre der Allversöhnung, ja, es werden schon alle irgendwie in den Himmel kommen. So wie man dann singt, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind an der Fasnacht, in den närrischen Taten. Unfug ist das, das wissen wir. Nun, wer hat in unserem Land die Macht zu begnadigen? Zum Beispiel der Bundespräsident. Er darf Kraft des Gesetzes unseres Landes Menschen begnadigen. Voraussetzung ist, dass der Verurteilte aber ein Gnadengesuch einreicht. Und damit hat sozusagen sein Gnadengesuch bei Gott eingereicht und Begnadigung erlebt. Hast du dein Gnadengesuch bei Gott schon eingereicht? Bist du ein Kind Gottes? Bist du ein begnadigter Sünder? Dann darfst du mit David in dieses Lob einstimmen über diese Freude der Sündenvergebung. Erinnere dich an die unvergängliche Gnade. Die Gnade wird hier näher beschrieben in den Versen 13 und folgende. Das Erbarmen Gottes erreicht die Menschen, welche Gott ernst nehmen, die ihn respektieren und ehren. Und dann sagt Gott hier in seinem Wort, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Gott sieht, wie kurz unser Leben währt. Es ist vergänglich, es verwelkt wie das Gras. Aber er ist der Gott, der in dieser kurzen Zeitspanne, die ist ja wirklich kurz, im Blick auf die ewige Eigenschaft Gottes oder Gottes ewige Eigenschaft seiner Existenz, seiner dreieinigen Person, ja, er erbarmt sich, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. Und wir Väter wissen, wie das geht. Hier stehen jetzt ausnahmsweise tatsächlich mal die Väter und nicht die Mütter. Die Mütter können das sowieso gut, ja, denke ich. Aber die Väter, ja, auch sie können das, denke ich. Jeder von uns als Vater weiß von mancher Situation, wo er einfach gedacht hat, ach, mein armes Mädchen oder mein armer Junge, jetzt muss ich den mal trösten. Denn er weiß, Vers 14, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Aha, daran denkt er, das weiß er. Eines Menschen Tage sind wie Gras, dieses Bild, das wir alle nachvollziehen können. Der Mensch, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Da kommt der Jahrhundertsommer, der schon ja, immer öfter kommt. Ja. Und dann ist alles Blumige, alles Gras ist plötzlich weg. Ja, das war immer schon so. Auch zu Davids Zeiten, ja. Wehten heiße Winde und dann kann man beobachten, wie schnell das Gras welk wird und verschwindet und die Städte, der Platz, wo das Gras, das Blümlein stand, hat keine Ahnung mehr von dem. Ja, so vergänglich sind wir. So schnell kann das Leben doch enden. In meiner Bibelschulzeit hatten wir eine Mitschülerin. Sie konnte unglaublich gut singen. Sie hatte, ich weiß nicht, gefühlt hunderte Lieder auswendig auf der Festplatte ihres Herzens und sie konnte singen wie eine Singdrossel und Klavier spielen. Karen hieß sie. Sie war befreundet, sie verlobte sich und sie wurde kurze Zeit, nachdem sie die Bibelschule verlassen hat, schwer krebskrank. Sie starb innerhalb von wenigen Monaten. Sie hat noch geheiratet. Schwer erkrankt, hat sie noch geheiratet. Aber wie welkte sie doch dahin. Aber es war jetzt nicht so, dass es trostlos gewesen wäre. Sie war voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass Gott alles in der Hand hält. Aber wir wissen, dass das besonders bei Kindern oder bei jungen Leuten uns noch mehr anficht, wie wenn jemand 80, 90 Jahre ist und geht dann heim zum Herrn. Wir haben ein schnell vergängliches Leben und dem gegenüber stellt Gott hier seine ewige Gnade. Vers 17. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir sind doch in dieser Welt von Gottes Gnade getragen und wir werden von Gottes Gnade aus dieser Welt in die Ewigkeit getragen und wir bleiben durch Gottes Gnade in seiner Ewigkeit. Geliebte behütete und herzlich willkommene, dank seiner Gnade. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Der Segen, den wir als Eltern haben von Gott, der kann auch weitergehen an unsere Kinder und Kindeskinder. Wunderbar. Vers 18, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, sie zu tun. Das ist natürlich der Kontext des Volkes Israel. Also Israels Bund mit Gott, der Bund am Sinai geschlossen. Für uns gilt dieser Bund nicht in gleicher Weise. Natürlich haben auch wir im neuen Bund treu zu sein. Und da müssen wir auch sagen, wir sollen treu sein. Aber selbst wenn wir untreu sind, ist Gott treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, wir haben gestern von der Hand gesprochen, die nach uns gegriffen hat. Gott lässt uns nicht los. Er bleibt treu. Auch wenn wir hier und da untreu sind, dann sollen wir das bereinigen und um Vergebung bitten. Also David erinnert sich hier zum Schluss nun daran, wer wirklich Chef auf dieser Erde ist. Und wir kommen auf die Zielgerade, den dritten Hauptgedanken, warum wir Gott loben sollen aus gutem Grund, weil er gerecht herrscht. Wenn wir nur die Geschehnisse dieser Welt anschauen und die Bibel nicht daneben legen, dann kann man ganz schön durcheinander geraten. Graf Reventlow wurde gefragt vom Preußenkönig Friedrich, was denn ein Argument für die Existenz Gottes ist. Reventlow hat geantwortet, die Juden, Euer Majestät, die Juden. Und es ist tatsächlich so, wenn wir die Geschichte des Volkes Israel betrachten, über die Jahrtausende, dann muss man sagen, das ist ein ausnehmend besonderes Volk. Der Segen, den Gott schenkt, die Anfechtungen, die dieses Volk durchleiden, durchleben muss, die Verfolgung, die dieses Volk erlebt. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen, alles, was das Volk Israel je getan hat, ist ja völlig makellos, darf nicht auch mal genauer angeschaut und vielleicht hier und da kritisiert werden. Darum geht es gar nicht. Es geht um diese Linie, die wir erkennen in der Weltgeschichte, dass Gott mit diesem Volk etwas vorhat. Es muss unsäglich viel leiden. Es hat enormen Segen empfangen. Es ist ein wundersames Volk. Und das meinte der Graf Reventlow, die Juden, Eure Majestät. Es ist Gottes auserwähltes Volk. Und das bleibt so. Egal, was die Tagespolitik verkündigt, die kann ganz schnell in eine andere Richtung umfallen. Und wir stehen als Christen, nicht aus politischen Gründen, sondern aus biblischer Überzeugung, zu dem auserwählten Volk Gottes. Aber darin erkennen wir, dass Gott herrscht, dass er regiert. Es gibt Menschen, die zweifeln daran, dass es einen Gott gibt auf dieser Welt. Aber wir müssen die Bibel lesen, um zu verstehen, dass Gott alles herrlich gemacht hat. Vers 19 sagt, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet, und seine Herrschaft erstreckt sich über alles. Manche würden gern einen Punkt setzen hinter dem ersten Teil. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet. Punkt. Das war's dann auch. Wir schlagen die Bibel zu, wir beenden den Abend. Nein, das tun wir nicht. Bitte nicht. Nein. Sondern es geht weiter. Und seine Herrschaft erstreckt sich über, wieder dieses Wörtchen, uns schon mal begegnet heute Abend. Alles. Über alles. Also auch über meine Haarpracht, die schwindet dahin schon seit Jahren, oder anderes. Unsere Haare sind alle gezählt. Kein Sperling fällt vom Himmel, ohne dass Gott es wüsste. Kann ich das begreifen? Nein, das kann ich nicht fassen, dass Gott alles weiß. Ich verstehe, Gott sagt mir, ich weiß alles. Aber Gott kann uns die Sandkörnchen genau nennen, wie viele es sind auf diesem Globus. Gott hat sogar alle Sterne und die Zahl liegt bei 10 hoch 25. Ja, die Astronomen sind sich nicht 100% einig, aber es ist eine astronomische Zahl, ja, unfassbar für uns. Und die Bibel sagt, dass Gott alle Sterne mit Namen benannt hat. Und wir haben noch nicht mal alle entdeckt und klassifiziert als Menschheit. Gott herrscht. Der Text sagt es eindeutig, Gott hat seine Herrschaft gegründet, er hat sich selbst intronisiert. Wer hätte ihn auch sonst an die Macht bringen sollen, nicht wahr? Über ihm gibt es keinen Herrscher. Und der, der ihm gleich sein wollte, der stürzte tief durch seinen Hochmut, Satan, der Gegenspieler Gottes. Gott regiert vom Himmel herab, von oben herab also, aber nicht so, wie viele Menschen das tun würden, so von oben herab. Gott hat Mitgefühl, Gott versteht, was er tut. Gott handelt gerecht und liebevoll. Gott hat sich in Jesus so klein gemacht, Philipper Kapitel 2. Er erniedrigte sich selbst, so kam er von oben herab. Und doch zugleich, er herrscht über alles. Was für ein Gott, was für ein Herr. Wir haben kein Recht, mit unserem Schicksal zu hadern. Ja, wir tun das vielleicht, aber lass das, das bringt dich nicht weiter. Und ich bin auch noch keinem Menschen begegnet, den das Hadern mit seinem Schicksal einen Millimeter weiter, geschweige denn näher zu Gott gebracht hätte. Hiobs Leben ist das Beispiel eines Menschen, der sich unter Gottes Allmacht beugte. Ja, er hat dann am Ende auch gehadert und Schwierigkeiten bekommen, aber beachten wir trotzdem die ersten zwei Kapitel, was er da abgeliefert hat. Ganz im Sinne der Erwartung Gottes. Er war treu, gottesfürchtig, gerecht. Er konnte das Elend seines Leidens nicht verstehen. Wir haben aber mehr Licht als Hiob, was die Offenbarung Gottes angeht, durch Gottes Wort. Und so auch noch mehr Trost aus der Schrift. Ich sage nicht, dass es leicht ist, sein Schicksal zu tragen. Das habe ich noch nie behauptet. Aber David sagt es so, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja. Wir können an die Wand laufen, an die Mauer laufen, immer wieder, oder wir wagen es mit Gott, das zu überwinden, was wir selbst gar nicht überwinden können. Und mit Gott kann man vieles überwinden. Das geht nicht so ganz auf Knopfdruck, aber es braucht dieses tiefe Vertrauen in Gott. Wir sind sozusagen in einem Flugzeug, in dem Gott der Pilot ist. Und manchmal wird es uns mulmig. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich einen Besuch in den USA gemacht, Landeanflug Chicago, Flugplatz. Also ich habe jetzt keine Flugangst, aber da wurde es mir bange. Das Flugzeug flog immer so eine 8 und das war die erste 8 und die zweite 8, also es flog einfach über dem Flugplatz und eigentlich war schon längst die Zeit zu landen. Und das flog weiter und dann auch schön schräg. Und mir wurde es ein bisschen mulmig und ich dachte innerlich, weiß der Pilot, was er macht? Weiß er es wirklich? Nun, er wusste, was er tut. Er musste Schlaufen fliegen, weil da unten auf der Rollbahn irgendwas vorgefallen ist. Sie haben es nicht näher ausgeführt, aber sie mussten da irgendwas wegräumen. Da war vielleicht auch ein Unfall. Ja, aus meiner Sicht, ja, war es so, als ob der Pilot nicht wirklich wüsste, was er tut. Aber ich habe mich ja zwangsläufig ihm anvertraut. Und wir wissen auch nicht immer, was Gott tut, nicht wahr? Und bei Gott können wir sagen, er ist perfekt. Bei Piloten wissen wir das nicht immer so ganz, ne? Aber bei Gott wissen wir, er ist perfekt. Er macht keine Fehler. Er macht Dinge anders, wie ich es vielleicht für richtig halte. Und da muss ich mich unterordnen und mich demütigen unter Gottes gewaltige Hand. Er meint es gut mit mir. Ja, es geschehen schreckliche Dinge auf dem Erdboden, auf unserem Globus. Und wir können sehr schnell Gott anklagen dabei, aber das ist nicht Davids Haltung. David weiß, Gott herrscht über alles. Und die Bibel sagt uns, dass es kein Unglück in der Stadt gibt, das der Herr nicht tut. Das ist schwierig zu erklären, ja. Und letztlich benutzt Gott auch die Übeltäter. Er lässt sie einfach gewähren. Er könnte einschreiten, aber das Böse muss überhand nehmen und es wird wohl auch dazu führen, dass viele dann die Bibel in die Hand nehmen und anfangen, nach Gott zu fragen. Längst nicht alle Welt, aber viele kommen durch Nöte, Katastrophen zum Nachdenken, zu Buße. Katastrophen sind Sirenen Gottes. Gott ruft dadurch zur Umkehr. Vers 20, lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet. Gehorsam der Stimme seines Worts. Nun, wir wissen um die Engel, die Boten Gottes, von denen hier die Rede ist. Und sie sind Profis im Lob Gottes. Ich freue mich auf den Himmel und die Engel zu beobachten, wie sie Gott verehren werden. Also das tun sie jetzt schon, aber wie das ist. Es sind ja nicht Menschen, es sind vollkommene Wesen, die nie mit Sünde zu tun hatten. Und natürlich wissen wir, dass es Engel gab, die heilig waren, die in Sünde fielen, weil sie sich der Rebellion Satans angeschlossen haben. Von denen wird hier nicht geredet, sondern ihr, seine Engel, meint die guten Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, die gehorchen, die tun einfach, was Gott sagt. Und das möchte ich mir, das sollten wir uns zum Beispiel nehmen. Wenn Gott sagt, lobt, dann loben die. Und wenn David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, dann lobt er den Herrn in seiner Seele. Die Seele lobt ihn. Und wenn Gott uns sagt, lobt den Herrn, ihr Knechte des Herrn, dann sollten wir es den Engeln gleich tun. Das kann nicht falsch sein. Und das wissen wir auch. Aber wir sollten uns immer wieder dazu ermuntern, dass wir Gott loben von Herzen aus gutem Grund. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die es seinen Willen tut. Vers 21. Nun, welches Lob kommt denn bei Gott am besten an? Welches gefällt ihm denn? Es wird klar aus diesem Vers, das Lob der Diener, die Gottes Willen tun, die ihn ehren durch Gehorsam. Ein aufrichtiges Lob kommt bei Gott an und es kommt aus einem Herzen, das willig ist zu tun, was Gott von uns wünscht. Vers 22. Lobet den Herrn alle seine Werke. Alle seine Werke. An allen Orten, also auch hier, heute Abend, ja, seine Herrschaft, weil er über alles herrscht. Und auch in meinem Herzen soll das Lob Gottes sein, in deinem Herzen. Noch einmal, lobe den Herrn alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft, lobe den Herrn meine Seele. Damit endet er, so wie er begonnen hat. Der Kreis schließt sich, lobe den Herrn meine Seele, preise den Herrn meine Seele. Alle Menschen sind aufgefordert, Gott zu loben. Nicht alle werden das tun, richtig. Aber das soll uns nicht davon abhalten, Gott zu loben, seine Schöpfung zu loben oder ihn als Schöpfer zu loben, auch wenn man heute nichts mehr von Schöpfungsordnung Gottes hören will. Sei es drum, wir loben Gott weiterhin, weil es einfach gut ist, Gott zu loben. Also wir wollen nicht vergessen, dass wir uns erinnern an das, was Gott in meinem, in deinem Leben getan hat. Was wir durch die Bibel erlebt haben mit Gott, was er uns alles Gutes gegeben hat und er tut es ja immer noch. Er beschenkt uns mit so viel, mit blauem Himmel, mit Regen, mit Nahrung, mit Wasser, mit Getränken, mit Kleidung, mit so vielen Dingen, für die wir alle danken können. Und wenn du Sorgen hast, die dein Lob ersticken wollen, ich empfehle dir, nimm ein Blatt und schreibe erstmal 10 Sachen auf, für die du Gott danken kannst. Schreib sie auf, die werden dir einfallen, wenn du nachdenkst, wenn du dich erinnerst. Mach das praktisch. Und dann danke dich durch die 10 Punkte. Und ich bin mir sicher, das wird dich so motivieren, dass wenn du dich fragen würdest, kann ich noch 10 finden, du würdest nochmal 10 Punkte finden, für die du Gott danken und loben kannst. Und das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass wir immer Listen schreiben müssten, aber dass wir uns daran erinnern, wer Gott ist, was er uns Gutes getan hat und was er Gutes tut, jeden Morgen neu. Amen. Wollen wir uns erheben zum Gebet, bitte. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen herrlichen Psalm, der uns auf dich hinweist und uns zeigt, wie David von ganzem Herzen bereit war, dich zu loben und sich selbst befeuerte und ermutigte, das zu tun, was unsere Berufung als deine Werke, als deine Gebilde, als deine Geschöpfe ist, nämlich zu deiner Ehre zu leben, auf das wir etwas sein, zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, hilf uns, das im Alltag auch praktisch werden zu lassen. Nicht nur, wenn wir Gottesdienst feiern, so wichtig das dann ist, dich zu loben, sondern auch im Alltag, dann, wenn es uns tatsächlich schwerfällt, wenn uns das Lob nicht leicht über die Lippen kommt. Auch darin wollen wir lernen und wachsen und reifen. Dann hast du auch noch mehr Freude an uns, weil dein Wort sagt, ich habe keine größere Freude als die, dass ich sehe, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Amen.